Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, Menschen und Horizonte. Eine vielversprechende Karriere, dann plötzlich ein harter Schnitt, ein tragischer Unfall und dann der Weg zurück auf die Bühne. Viel Schönes und noch viel mehr Schwieriges hat die Opernsängerin Judith Schmid mit ihren knapp 40 Jahren schon erlebt. Sie erzählt es im Hans-Peter Gschwend in dieser Stunde am Mikrofon Regi Sager.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who?
Die Schweizer Presse hat vor 10 Jahren von einem tragischen Unfall auf der Bühne vom Zürcher Opernhaus berichtet. Das Kostüm von der Mezzosopranistin Judith Schmid hat Feuer gefangen und die Sängerin ist mit schwersten Brandwunden ins Spital eingeliefert worden. Heute steht sie glücklicherweise schon lange wieder auf der Bühne. Ihre Karriere vor dem Unfall war von viel Glück begleitet, sagt Judith Schmid selber. Sie erzählt, wie alles angefangen hat, wie sie zur Musik gekommen ist, im Gespräch mit dem Hans-Peter Gschwend, hier im «Menschen und Horizonte» auf DRS 1.
Musik war Teil der Kindheit von Judith Schmid. Die natürlichste Form von Musik, vor allem Volkslieder, gesungen mit den Naturstimmen der Frauen in der Familie.
Meine Mutter war ein Bauernmädchen. Und wir haben dort schon viel gesungen. Wahrscheinlich auch die Volkslieder auf dem Feld halten, so wie man sich's vorstellt. Und dort ist, glaube ich, einfach das Gut von den Liedern auch schon weitergegeben worden und sehr wichtig gewesen.
Das war im Luzernischen Und nicht weiter von im aargauischen Unterkulm ist Judith Schmid in den 70er Jahren aufgewachsen, zusammen mit zwei Schwestern und einem Bruder.
Ich war ein Kind, das einfach gerne Volkslieder gesungen hat. Verschiedenste Schweizer Volkslieder, das war meine erste Berührung. Und weiter ist dann halt auch der Mozart sehr bald in mein Leben getreten. Das waren Mozart-Klaviernoten mit Texten über den Mozart, wo er in dem und dem Alter war, hat er jetzt gerade das Lied zum Beispiel komponiert. Und ich konnte mich dort sehr identifizieren, weil ich in einem ähnlichen Alter war, also mit 9 dürfen in Klavierstunde. Und das war für mich ein ganz wichtiger Tag. Da mag ich mich noch erinnern. Ich habe sogar in der Primarschule meinem Primarlehrer noch erzählt, dass ich jetzt die erste Klavierstunde habe.
Die Mutter wäre gerne Berufssängerin geworden, hat aber erst mit über 30 Gesangsstunden nehmen. Und die sind dann, wie zufällig, der Einstieg in die Berufskarriere von der Tochter geworden, die die Mutter jeweils in die Stunden begleitet hat.
Die Lehrerin, die hat in Bern gewohnt. Das war für mich immer so schön, weil meine Mutter ist am Mittwochnachmittag nach Bern gefahren, weil wir hatten eine Schulfrei gehabt. Und ich bin dann natürlich mit, weil ich dachte, das ist lässig. Ein bisschen lädeln, einfach so ein bisschen meine freien Nachmittage ein bisschen anders verbringen. Und bin dann aber gleich jeweils mit meiner Mutter in die Stunde. Die Gesangslehrerin, die hat mich so fasziniert. Das war eine Ungarin, so eine richtige, so wie ich es mir vorgestellt habe, so eine Diva. Also ich hatte recht Respekt vor ihr, weil sie hatte so ein zweckgemachtes Gesicht, wie wenn sie auf die Bühne würde. Einfach die Kleider, die sie angehatte. Und das ist für mich so, also eine ehrfürchtige Situation war das für mich. So eher etwas, wo ich raufschauen konnte. Und ich bin dann jeweils dort gesessen und habe meine französische Aufzeichnung gemacht, währenddem sie meine Mutter unterrichtet hat. Und irgendwann hat sie dann gefragt, ja, jetzt nehmen sie sich Wunder, ob auch die Tochter auch das Material hat. Und dann bin ich halt auch dort gestanden und sie hat dann gefunden, oh, das wäre noch interessant, jetzt mit dieser Stimme auch noch zu arbeiten. Und so bin ich halt auch in die Stunde. Das ist so ein bisschen, ja, es schadet ja nichts. So habe ich gedacht.
Lang war für Judith Schmid allerdings das Klavier wichtiger als das Singen.
Wenn ich heimgekommen bin von der Schule, bin ich zuerst das Klavier. Das war für mich so ein Ausgleich. Wir können irgendwie zu erholen von dieser Kopfarbeit in der Schule, die man machen muss. Meine Gefühle konnte ich dann halt einfach über das Klavier ausdrücken.
Auch wenn sie gang noch hat Gesangsstunden genommen, hat sich Judith Schmid am Konservatorium Biel zur Rhythmiklehrerin ausgebildet, hat auch Rhythmikstunden gegeben und ist scheinbar durch Zufall auf die Karriere als Opernsängerin geschubst worden.
Und damals hat es in Aarau noch eine Laienoper gegeben, also einfach die Aargauer Oper. Und die haben Vorsingen gemacht. Ich weiss noch, ich bin dort auf Sur in Bärenmatte, das ist so das Zentrum. Und bin dort, ich glaube, der Cherubino, ein Jahr vom Cherubino aus Nozze di Figaro, ich glaube, Non so più cosa son, habe ich dort gesungen. Und aus den Carmen, sagen die, glaube irgendwie mit 22, habe ich die Arie völlig überzogen, dass ich ja das kann. Nichts überlegt. Ja, und habe das vorgesungen und ich einfach musste ein bisschen wissen, wo stehe ich. Und ich bin dort nicht genommen worden, aber der Dirigent hat gefunden, ich soll etwas machen mit dieser Stimme. Und zwar soll ich ins Ausland.
Das Ausland, das war Theaterstadt London. Und Theater, das ist für Judith Schmid die Verbindung von Dramatik, Bewegung, Musik, Gesang, all dem, was sie fasziniert hat. Auf welche Art von Musiktheater sie sich konzentrieren will, ob aufs Musical oder die klassische Oper, hat sie zuerst noch nicht gewusst. Aber mit der Zeit haben sie die Ohrwürmer vom Musical angefangen.
Mein Ziel oder meine Idee war, ich wollte nicht mehr an der Schule, ich wollte machen. Und ich bin halt gleich nicht um eine weitere Ausbildung gekommen. Und habe schlussendlich an der Guildhall School of Music and Drama einen Kurs beleitet, wo man am Repertoire gearbeitet hat. Also vom deutschen Lied über die französische Melodie, zeitgenössische, englische Musik, das Opernrepertoire. Wir hatten auch Bewegungskurs, Schauspiel. Ja, und das hat mir auch gefallen, machen, aktiv sein und habe natürlich dann für Arbeit geschaut in London, habe der englischen Nationaloper unter anderem mich beworben vorgesungen und dann hat es meistens geheißen, schön, tolles Material, interessant, aber ich sage noch zu jung.
Schon dann hat sich gezeigt, was später der Judith Schmid hat geholfen, nach dem Brandunfall wieder auf die Bühne zu gehen. Die unglaubliche Energie, Absagen zu verkraften und einfach weiterzumachen.
Für Selbstbewusstsein war es nicht so stärkend, aber es hat mich eigentlich gerade erst recht noch wieder angespornt. Ah ja, dann gehen wir zum nächsten Vorsingen oder weitermachen. Es war einfach im Kopf drin. Ich weiss nicht, was mich dort so angetrieben hat. Und ich einfach dort gewusst, ich muss alles unternehmen, alles machen, jede Audition, egal ob das für eine Produktion ist, die mich nicht interessiert, ich muss jetzt Praxis bekommen. Es hat wahnsinnig viel Energie gebraucht. Jeden Morgen bin ich auch irgendwie aufgestanden und habe gewusst, jetzt tust du Klavier üben, jetzt tust du Gesang üben und die Zeitung durchschauen und was gibt es noch an Schulen? Einfach wirklich das London müssen auskosten, wo gehe ich hin? Mit anderen Leuten zu reden.
Jedes Jahr ist Judith Schmid von London nach Zürich zurück, um am Wettbewerb vom Migros-Kulturprozent ein Stipendium zu erringen.
Dass ich wieder auf London zurück und weiter studieren und bei diesem Wettbewerb hat es auch wieder jemand in der Jury, der mich gehört hat und gefunden hat, ich soll sofort auf Zürich kommen, ans Opernstudio, das sei das Richtige für mich, ich sei parat und ich habe keine Ahnung, das hat mich auch gar nicht mehr interessiert. Was hier läuft, ich eigentlich will in London bleiben.
Aber sie hat sich anders besonnen und ist nach Zürich gezogen. Denn das Opernstudio verbindet die Vorteile der dualen Lehre, Praxis und Unterricht. Man kann schon kleine Rollen spielen auf der Opernbühne, je nach Begabung auch mal einspringen, wenn eine Sängerin aus irgendeinem Grund ausfällt. Man lernt so richtig das Bühnenhandwerk und die Kunst gleichzeitig. Und dort, auf der Bühne, bei einem Auftritt vor dem Opernhausdirektor Pereira, ist dann das Märchenhafte passiert, was sich x Sängerinnen und Sänger sehnlichst und vergeben wünschen.
Bei einer Premiere, wo ich auch wieder dabei sein durfte, das war eine Mozart-Oper, Mitridate, habe ich den Abate gesungen. Und ich mag mich erinnern, dass bei der Premiere-Feier, die es ja jeweils gibt auf der Bühne, tut jeweils der Pereira alle verdanken. Und er hat dort mich verdankt und hat mir dort öffentlich einen Vertrag angeboten. Und dann habe ich im Opernstudio den Leiter gefragt, was ich jetzt machen muss. Ich habe gesagt, ja, jetzt kann ich einen Termin mit ihm machen und den Vertrag besprechen. Ja.
Und das hat geklappt?
Das hat geklappt, ja. Das erste Mal mit dem Herrn Pereira in seinem Büro gesessen und ja, das ist wie irreal gewesen, obwohl ich gewusst habe, nein, jetzt hocke ich ja da und jetzt komme ich den Vertrag über und kann den durchschauen und unterschreiben. Ja, und dann bin ich Mitglied und Ensemble-Mitglied, das war schon toll gewesen.
Der glückliche Anfang der Karriere der Opernsängerin Judith Schmid. Die Fortsetzung war dann mit viel Leiden verbunden gewesen. Warum? Das erzählt sie im Hans-Peter Gschwendi, 3 Minuten hier im Menschen und Horizonte. Hören wir Judith Schmid jetzt singen. Der einst Gedanken mein vom Edvard Grieg.
Was tust du?
Opernsängerin Judith Schmid. Wie ein Märchen hat ihre Karriere auf der Opernbühne angefangen. Judith Schmid hat eine wunderbare Stimme, sie hat auch hart daran gearbeitet, aber das haben andere auch. Aber dann hat sie das Glück gehabt und hat im richtigen Moment und in der richtigen Form vor dem Direktor vom Zürcher Opernhaus gesungen. Und sie ist zum festen Engagement an einer der besten Opernbühnen der Welt gekommen. Märchen haben leider häufig auch eine schreckliche Seite. Kurz nach dem wunderbaren Anfang ihrer Karriere ist ein Unfall passiert, der tief ins Leben von Judith Schmid geschnitten hat. Vor rund 10 Jahren, erzählt sie im Hans-Peter Gschwind.
Das ist jetzt 10 Jahre im Januar her, seit dem Brandunfall. Und das war meine erste Oper, die ich in Russisch gesungen habe. In russischer Sprache war Boris Godunov. Ich hatte für mich eine sehr herausfordernde Rolle zum Spielen auch. Ich war eine Schankwirtin, sehr moderne, eigentlich ein Punk, Alkoholikerin und Nutte, alles zugleich. Low Life, Schlimmste vom Schlimmsten, wie man sich vorstellen kann. Und ich habe aber auch eben noch sehr wohl verkauft. Ich habe alles gemacht, damit ich irgendwie über die Runde gekommen bin. Und ich musste den Alkohol finanzieren in dieser Rolle. Das war so die Anweisung vom Regisseur. Ich hatte so einen Trolley mit so einem klappbaren Grill. Und in dieser Szene musste ich Servola bröteln. Und die auch verkaufen, meine Kollegen auf die Bühne gekommen sind. Und ich musste das Feuer selber entfachen. Und das Kostüm war synthetisch. Soutangs Kostüm. Ja, und in der letzten Vorstellung von dieser ganzen Produktion, ich glaube schon in einer Wiederaufnahme gewesen, ich habe Feuer gefangen, was ich im ersten Moment nicht realisiert habe. Eben, man konzentriert sich auf das Singen und auf die Aktion, die man hat. Ja. Und bin um mein Leben gerannt quasi. Nachdem, dass man mich nicht mehr sieht auf der Bühne. Weil ich bin von der Bühne ab, habe noch weitergespielt, habe meine Sachen fertig gemacht, so wie im Stück, und bin dann gegangen.
Brennen?
Ja.
Also ich habe gar nicht realisiert, was passiert.
Mal, der Moment, wo ich meinen Grill haben müssen, parat machen für den Abgang, wo ich einfach mal ruhig stehen musste, dass ich das Gefühl hatte, oh, der Scheinwerfer, der macht so ein bisschen Nux. Das ist die letzte Vorstellung, das ist so im Theater, wo man so sagt, das letzte Mal darf man so etwas machen, was anders ist. Und ich habe das Gefühl gehabt, die Jungen so ein bisschen flackern mit dem Licht dort oben. Und gleichzeitig habe ich auch die Wärme gespürt an den Schultern und dem Nacken. Irgendwie das Hirn einfach die Kopplung gemacht, es brennt, oder besser gesagt, einbrennt. Und im ersten Moment ist das schon, es hat einen Schock gemacht und das ist gerade cool, du bist auf der Bühne, ist eine Vorstellung, weitermachen. Und ich habe eben meinen Kollegen aussingen, der hat noch einen Satz fertig gesungen und da ist einfach die Angst gekommen, es wird so warm, es geht Richtung Kopf und das war natürlich der Moment für mich, da verbrenne ich den Fackel ab. Und bin aber ganz ruhig in der Rolle, im Charakter von dieser Rolle, ab der Bühne. Weil ich gemerkt habe, es passiert nichts, oder es hilft niemand, oder vielleicht was auch immer. Und ich muss mich selber retten. Also laufe ich halt von dieser Bühne ab, in Seitenvorhang schauen, dass ich so geschwind wie möglich in die Requisiten komme, wo ein Brunner ist, um mich zu löschen. Ja, und dort war dann halt der Moment, wo ich rennen musste, weil ich einfach das Gefühl hatte, jetzt ist er gerade fertig mit mir. Und das wollte ich auch nicht. Also, ich bin wirklich ums Leben gerannt, um meine Haut zu retten. Und mit dem Brünneli in dem Requisitenraum bin ich dann angekommen. Und dann habe ich das erste Mal den Schmerz wahrgenommen, weil ich meine Arme schon nicht mehr strecken konnte, um den Hahn zu öffnen. Und in dem gleichen Moment fast hat mich jemand am Boden runtergerührt. Und das war ein Techniker, der auf der Seitenbühne gewartet hat für den nachfolgenden Umbau. Er hat mir nur noch all meine Stiefel erkannt, weil es gefackelt hat oben und ist mir hinten nach und hat einen Umhang von einem Chorsänger gefasst Und eben halt das Richtige gemacht, eben am Boden abrühren, durch drüber. Und dann war dann sofort der begehrende Arzt dort gewesen. Mein Bruder ist plötzlich dort gestanden. Ich hatte Familie in dieser Vorstellung gehabt. Leider, muss ich sagen, Bekannte. Und ich war aber froh gewesen. Ist doch jemand von der Familie dort gewesen. Ambulanz gekommen, wir haben gewässert. Einfach wirklich lang kalte Wasserkübeln über mich abgeklärt. Und bin ich noch selber in die Ambulanz gelaufen. Barfuß.
Und das Publikum hat das nicht gesehen, oder? Das hat mir keine Reaktionen gegeben.
Das ist noch, ich habe ja immer noch die Kiste voller Briefe von Post und Anrufe, also die man mir auf die Intensivstation geschickt hat. Von Leuten, die im Publikum gehockt sind oder von Leuten, die das in den Medien gelesen haben. Und von den einen höre ich, wir sind eigentlich nicht gewesen, sie sind jetzt weit weg gewesen, sie haben mich nur gehört ausrufen. Ich mag mich erinnern, dass ich hinter dem Vorhang einfach gefunden habe, ich brenne, hilft mir niemand. Okay. Viele haben gemeint, das gehöre dazu, auch der Schrei noch. Andere würden sagen, sie waren total schockiert gewesen. Also dort gehockt und haben das gesehen. Und zu flösen hat das, glaube ich, mitbekommen. Aber die hat nichts können machen. Und die Statisten mag ich mich noch ganz vereinzelt an ein Gesicht erinnern, wo ich angeschaut habe, wo ich mich gekehrt habe, um ab der Bühne zu gehen, einfach erstarrt war. Also, ja, da ist, hat man einfach wie nichts, die haben einfach nicht mehr handeln.
Aber wie ist das eigentlich möglich, dass man ein Kostüm trägt, das brennen kann, in einer Szene, wo man mit einem Grill hantieren
muss? Ja, das frage ich mich heute auch noch. Das wird ja alles abgesprochen und abgesichert und beantragt, dass das alles offiziell
genehmigt
danke, ja, wird. Ich gehe davon aus, das hat man in meinem Fall auch gemacht. Das Kostüm, das ist ja auch getestet worden, das ist leicht entflammbar gewesen und ich hätte einfach gerne mal ein bisschen Licht in das Dunkel gebracht. Was ich weiss, ist, dass das anscheinend vergessen gegangen ist, das Kostüm fürsicher einzusprayen vor dem Auftritt, wo es von der Wäscherei oder wo auch immer hergekommen ist oder von der chemischen Reinigung.
Brandwunden sind ja wahnsinnig schmerzhaft. Wie habt ihr das erträgt?
Ich bin ja nie weggetreten. Also ich einfach musste meinen Kopf dabei haben. Ich einfach nicht wollte nicht mitbekommen, was passiert um mich herum und mit mir. In dieser Ambulanz ist mein Bruder mitgekommen. Das war für mich wirklich sehr wichtig. Und ich weiss noch, wir sind wahrscheinlich vor dem OP, also ich auf dieser Liege, gewartet. Und ich höre einfach noch die Stimme der Ärzte. Und auf einmal wird mir bewusst, ui. Was meinen denn jetzt die, wo ich herkomme? Ich habe ja aus wie ein Punk blaues Auge geschminkt, wie eine Nutte angelegt. Und dann, also einfach noch in dem ganzen Unglück rein, gleich jetzt kann lachen, wie ich höre, wie die dann sagen, sie kommt vom Opa raus. Also eben, um die allenfalls die Langstrasse wegzulassen. Und dann bin ich nachher sofort weg gewesen in dem OP-Saal, es war sehr warm gewesen. Als ich verwachen bin, war ich sehr klar im Kopf, genau gewusst, wo ich jetzt bin. Ich hatte Verbände und ich habe dort einfach gedacht, ja, jetzt musst du das Trauma bearbeiten. Das war der erste Gedanke. Die Schmerzen sind am nächsten Tag mir noch bewusster geworden, als die Verbände gewechselt haben. Dort hatte ich das Gefühl, wieso bin ich überhaupt noch da? Wieso hat es mich nicht gerade ganz genommen? Es ist schlimmer, so viele Schmerzen zu erleben, als weg zu sein oder das gar nicht überlebt zu haben. Das habe ich manchmal gedacht und manchmal geflucht. Ich einfach musste irgendwie die Schmerzen, das war so unerträglich gewesen, trotz Morphium, hat man es einfach gespürt, das hat nicht mehr genützt. Jeden Tag kommen die ein am 9 Uhr und zum Morgen habe ich eh schon nicht mögen, weil ich ja gewusst habe, was kommt. Es ist wahnsinniges Netz, Pflegepersonal, also wirklich zum Glück. So schwer, ich weiß nicht, also wenn ich das so anders überlebt habe dort in dieser Situation.
Ihr musste nicht nur gepflegt werden äußerlich mit Salbin etc. etc. Ihr musste operiert werden.
Mhm. Ich hatte im Ganzen 3 OPs, weil die Schmerzen so unerträglich waren. Bei diesen Verbandswechseln hat man unter anderem immer noch eins unter Narkose genommen. Ich habe vielleicht auch gesehen, dass das nicht so gut heilt von allein, wie man vielleicht sich gewünscht hat. Und hat dann gesehen, dass das tiefer gegangen ist. Und hat dann gleich darauf entschieden, wir warten nicht mehr. Wir tun jetzt transplantieren, weil man sieht, es kann sich nicht mehr selber regenerieren. Die Haut ist zu tief verbrannt. Man hat ja lange davon geredet, dass man die Haut vom Schädel nimmt, um Transplantationen zu machen. Und dann ist eben nach der Reinigungsoperation, wenn ich sage, auskommt, dass es nicht reicht. Und die Haut, also dann nehmen wir halt die ganze rechte Oberschenkel vorne und hinten. Ja, und lustigerweise habe ich vor dieser letzten OP wahnsinnig Angst gehabt. Ich verwache nicht mehr. Obwohl ich eigentlich vorher gar nicht mehr wollte verwachen. Ist jetzt auf einmal widersprüchlich, das kommt, die Angst. Und wenn ich dann nicht mehr verwache, oder eben, was man oft hört, man verwacht zu früh und kommt mit über, was passiert im OP. Und das ist ja dann alles wunderbar gegangen. Ich habe nichts zum Glück mitbekommen. Ich bin gut verwacht. Ich war ganz dick einbandagiert und hatte erst mal wieder Appetit. Was ein gutes Zeichen war. Also ich hatte Infusionen, ich hatte vielleicht auch mehr Kraft. Ich wusste, es kann mich niemand mehr die Verbände abnehmen. Das war das Schönste. Also das Personal bleibt mir fern, weil die Verbände die müssen dranbleiben für, glaube ich, 12 Tage. Weil die Haut wird ja einfach auf die Wunde gelegt und nicht genäht. Die muss ja können anwachsen, ohne dass sich etwas verrutscht. Also ruhig liegen, gefüttert werden, gewaschen werden. Also wie ein Kleinkind halt.
Die Opernsängerin Judith Schmid hat im Gespräch mit dem Hans-Peter Gschwend von ihrem Brandunfall auf der Opernbühne in Zürich erzählt. Und wie der Unfall ihr Leben plötzlich verändert hat, beschreibt sie in 4 Minuten hier auf DRS1.
Well, hello there. You know I miss you. Each time you go away, guess it's because I have lost you for real. I've played my games. Now a cold wind blows. My tears fall down like rain. I wished I had known then what I know now. Time stands still since you've been gone, and I lost my will carry on. Time stands still. Time stands still for me. You had to go, and I understand. I've grown up to be a better man. Whatever life brings me won't hurt me again. Time stands still since you've been gone, and I lost my will for me. hello there. It don't hurt no more. The pain has gone away. I'm glad that I've known you. I'm happy again. You see, time stands still since you've been gone. But I found my will to carry on, and I'm on my way, moving on today.
Sie hören Menschen und Horizonte hier auf DRS 1. Verkehrsinfo DRS von 14.39 Uhr. Im Wallis ist die A9 Martigny-Lausanne nach einem Unfall zwischen Martigny-Fuy und Saint-Maurice in Richtung Lausanne gesperrt. Mitten in eine junge, hoffnungsvolle Karriere ist ein schreckliches Ereignis gefahren, das alles gestoppt hat. Vor 10 Jahren hat sich die Opernsängerin Judith Schmid auf der Bühne schwer verbrannt. Die Schmerzen, die sie in den ersten Monaten nachher hatte, sind erst der Anfang von einer langen Leidensgeschichte. Aber die Sängerin hat nicht aufgegeben. Im Hans-Peter Gschwend schildert sie die Stationen von ihrem Überlebenskampf.
Es gibt Situationen, die ich leider nicht voraussehen oder sagen kann, die es auslöst, dass der Schmerz, die Erinnerung wieder da ist. Es kann nur sein, dass mich jemand begrüßt und mich dann so an den Arm hebt. Und die sind dort sehr stark verbrannt gewesen. Und dass ich gut meine und sage, hallo, wie geht's dir? Und das kann mir wahnsinnig weh machen und tut mich erinnern an die Schmerzzeit. Das ist ja dann noch 1,5 Jahre weitergegangen. Das war noch eine schwierige Zeit gewesen, mit so einem Kompressionsanzug Tag und Nacht.
Was ist denn das, ein Kompressionsanzug?
Das muss man sich vorstellen. Es ist wie ich weiß nicht, die Stützstrumpfhose. Es macht dauernden Druck auf Narben, was verhindert, dass es halt eine Geschwulste gibt oder eine unschöne Narben, sodass es flach gedrückt wird.
Das ist eine Art wie ein Taucheranzug.
Richtig, ja. Ich mag mich erinnern, dass dort schon früh im Spital ist eine Dame vorbeikam, die Maske genommen hat, Ganzkörpermaske. Sie gefunden, wir machen dann noch das Bein, weil ich dort knapp 31 war, das soll ja wieder schön werden. Und ich hatte dann dort aber auch das Gefühl, ja, das ist dem Geschimpf für eine Stunde anzulegen, macht ihr das? Und die Verbände, die dann endlich weggekommen sind, ist die Dame wieder gekommen. Und das war noch ein schrecklicher Moment. Es ist nicht einfach, die kommt dann nicht mehr. Die ist dort gestanden mit dem tollen Modell, Hautfarbe. Und hat mir geholfen, in den Anzug zu kommen, was auch wieder schmerzhaft war. Ja, mich kaum können bewegen. Es ist hauteng. Und es hätte ja müssen hauteng sein, eben wie ein Taucheranzug. Und ich habe es gehasst vom ersten Moment an. Und meine erste Frage bei der Visite vom Arzt, wann kann ich den wieder abziehen? Da ist noch einmal ein Schlag ins Gesicht. Und ja, nein, den haben sie jetzt sicher mal für ein Jahr an. Und zwar Tag und Nacht, außer beim Duschen. Und dort hatte ich das Gefühl gehabt, das ist ein Sackgass direkt vor der Nase. Ich kann mich nicht mehr rechts, links, geradeaus, hinter sie bewegen. Einfach, es war ein Gefühl gewesen, von lebendig begraben zu sein. Niemand kann mir ja helfen, ich muss das allein durchleben.
Niemand hat noch können helfen, hat noch etwas können helfen, irgendeine Vorstellung, irgendein Ziel, irgendein Sinn.
Also in dieser Zeit war meine Familie das Wichtigste gewesen. Sicher auch die Eltern, weil damals bin ich in einer Beziehung und mein damaliger Freund war dort auf der Weltreise und ich habe gefunden, er müsse nicht heimkommen. Ich habe einfach wahrscheinlich auch das Gefühl gehabt, oh, jetzt bin ich ganz jemand anders und ich will nicht, dass man mich so sieht. Also, dass er seine Reise weitergemacht hat, so habe ich Zeit gewonnen für mich. Eigentlich heutzutage denke ich, so etwas Idiotisches. Aber ich habe einfach nichts vertreibt, außer meine Familie. Und bin dann zu den Eltern heim, nach Untergholm, ins Gästezimmer. Meine Mutter hat mich dann dort vor allem gepflegt, weil der Vater ja noch gearbeitet hat damals. Und sie ist ja jemand, der auch eine Disziplin hat und eine Tagesstruktur. Es geheißen so, aufstehen, zum Morgen essen und anlegen. Und anlegen, nein, sicher, das tut mir weh. Was soll ich? Ja, du kannst eine Trainerhose anlegen oder einfach ein Hemd drüber. Aber nicht bis einmal jetzt aufstehen. Und die Haut hat mir auch dreimal täglich müssen einreiben, um sie zu nähren, geschmeidig behalten. Und das war einfach auch wieder genau das Gefühl gewesen, von, es gibt keinen Ausweg, ich muss mich dem stellen. Ich kann nicht flüchten. Und das habe ich wahnsinnig gehasst. Erstens mal aus dem engen Anzug zu kommen, die Haut hat angefangen zu kribbeln, dadurch, dass sie hat ein bisschen aufgeschwellt hat, die Luft, die dazu ist. Und ich musste das anschauen. Es ist Tatsache, jetzt ist die Haut so, ob du willst oder nicht. Und ich weiss auch, wenn ich dort ausgerufen habe und geflucht habe über die ganze Welt, insbesondere die Operwelt, und einfach, also das waren Herausforderungen gewesen. Ich weiss, ich bin eine von vielen. Ich weiss, mein Gesicht ist unversehrt, das mag Trost sein, noch immer durch. Aber ich glaube, wenn man als irgendein Unfallopfer, egal was in seiner Situation ist, nützt einem das herzlich wenig. Auch, dass die Stimme noch geht, nützt einem herzlich wenig. In dem Moment ist einfach alles versinkt. Man ist einfach eine Hülle. Ich habe mich dort einfach so als Hülle, die einen Namen hat. Und die Hülle, an der tut man jetzt so ein bisschen, noch ein bisschen döckterlen und schauen, dass sie gut zusammenwächst und dass die Haut dran bleibt und dass der Körper die Haut annimmt und sie nicht abstoßt und dass ich meine Arme wieder bewegen kann. Das war ja das Schlimmste gewesen. Ich habe jeden Tag meinen Kilometer geschwommen. Ich habe jeden Tag eine Stunde Velo gefahren und bin rennen eine Stunde. Und schwimmen war das Erste gewesen. Wie kann ich jetzt noch schwimmen? Ich kann meine Arme nicht mehr, oder meinen rechten Arm nicht mehr lüpfen. Ich bin ja, wie soll ich den Zehbob, dann mache ich es halt links. Oder einfach so Alltagssachen sind so riesig problematisch geworden.
Es gibt ja, wenn man so in schlimmen Situationen ist, Wendepunkte. Mögt ihr noch an Wendepunkte erinnern?
Ich bin ja dann noch rehabilitieren. Ich habe gesagt, ich habe aber nur 2 Wochen. Irgendwie wollte ich einfach weitermachen in meinem Leben. Wieder auf die Bühne. Es ist einfach meine Arbeit, das wollte ich machen. Ich bin viel spazieren und habe dort irgendwie gewusst, ich habe etwas zu sagen durch Singen. Dort ist das noch einmal so wie klar rausgekommen, während einem Spaziergang. Mit dem Singen kann ich etwas sagen. Es ist nicht nur einfach schön singen, ich kann etwas ausdrücken. Und mit dem Erlebnis hat dort so etwas angefangen, in eine Tiefe zu gehen. Und das war für mich noch ein Wendepunkt gewesen. Dort habe ich irgendwie entschieden, dass Singen ist auch ein Prozess von etwas können rauszulassen. Und ich bin ja dann schon im April wieder in eine russische Oper eingeteilt gewesen, Big Dam. Und ich weiss noch, das orange Kleid, das ich hatte, mit dem Taucheranzug, ich musste ja dort auch anlegen, und wie es weh hat beim Singen, weil durch sein Schnaufen hat sich die Haut gespannt. Und wenn ich auf dieser Bühne war und einfach funktioniert habe, und in 2 Jahren einfach funktioniert. Ich weiss nicht, wie das gegangen ist. Und dann habe ich nicht mögen. Ja, ich habe einfach gemerkt, dass es geht nicht mehr. Also ich war mehr wie voraus gewesen, und die Seele ist hinten nachgekommen. Das ist wahrscheinlich oft noch so der Fall. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, ja nein, aber du kannst jetzt nicht einfach nicht mehr, weil das ist dein Beruf und die Stimmbänder funktionieren, es gibt keinen Grund. Und ich habe dann müssen mir eingestehen, nein, wie willst du das noch machen? Und habe dann einfach professionelle Hilfe gebraucht.
Aber wenn ihr singt, wenn ihr schnauft, wenn ihr spielt, ihr dürft euch ja wieder bewegen auf der Bühne, eigentlich wie früher, ich habe euch auch gesehen, so. Dann seid ihr wieder weitgehend die alte Judith.
Dann kann ich mich wieder darauf einlassen. Genau, wenn ich in der Rolle bin von irgendwelchem Charakter, am liebsten einen, der mich bewegen kann, weil da kannst du Gefahr nicht um. Es könnte etwas passieren. Da ist der Kopf schön besetzt mit der und der Ablauf kommt auf der Bühne. Dann geht das sehr gut, ja. Da bin ich eigentlich schon wirklich im Element wieder. So gut wie möglich. Im Hinterkopf ist immer ein Achtungszeichen rum, ja. Vorsicht.
Vorsicht vor was?
Vor Gefahren, die könnten passieren. Oder vorsichtig, sei wachsam. Tu dich nicht gerade ganz aufgeben in den Rollen rein. Also schau noch, was so abläuft, außerhalb vom Geschehnis auf der Bühne. Also ein Stück weit bleib noch in der Realität. Nicht nur im Theaterstück oder in dieser Oper, die gerade gespielt wird.
Schwierige, aber konsequente Schritte von der Opernsängerin Judith Schmid auf ihrem Weg zurück auf die Bühne nach ihrem Brandunfall vor 10 Jahren. Als nächstes schaut sie zusammen mit dem Hans-Peter Gschwend auf Gegenwart und in Zukunft.
Slow down, slow down. Let me step on board. I wanna ride your train one time before you go. You bow the sweetest, sweetest man I have ever seen. And if I had you by my side, it means so much to me.
Der Unfall von der Opernsängerin Judith Schmid, der Unfall auf der Bühne, wo ihr Kostüm Feuer gefangen und sie schlimm verbrannt hat, der hält ihr noch als ein brennender Schmerz, aber es brennt auch ein Feuer ihr selber, wo ihr Kraft gibt. Judith Schmid im Gespräch mit dem Hans-Peter Gschwend.
Es hat schon auch die Phase gegeben, wo ich gemerkt habe, es macht keinen Spass mehr auf der Bühne. Ich kann nicht mehr üben. Ich habe Angst vor dem Alleinsein beim Üben. Ich bin in einer Laufbahnberatung, wo ich gemerkt habe, ich kann ja da nicht mehr bringen. Vielleicht Angst auch vor dem Versagen. Das war also wirklich für mich auch der richtige Moment gewesen und die richtige Person, die dort vis-à-vis gehockt ist von mir, die einfach zugelassen hat, ohne irgendwie, ah, sie haben die und die Ausbildung im Katalog, machen sie doch mal da. Sondern sehr einfühlsam. Die Person hat mir auch erst ganz am Schluss gesagt, nachdem dass die Beratungen abgeschlossen sind, dass er mich schon viel auf der Bühne gesehen hat. Zum Glück. Ich glaube, so wäre ich gerade wieder gegangen. Weil ich das Gefühl hatte, der ist begeistert von dem, was ich mache. Der will jetzt einfach auch, dass ich weitermache. So wie alle anderen. Und sagen, man spürt dir nichts an, dass du so kämpfst auf der Bühne. Aber ich spüre es. Es geht ja darum, dass es nicht sein kann, dass ich so K.O. bin, immer nach jeder Aufführung. Und mir ist einfach, Musik ist einfach sehr wichtig. Und ich habe probiert, meine Einstellung zu ändern. Ein bisschen lockerer zu werden im Kopf. Du könntest ja mal richtig Kleinbühne oder selber etwas aufziehen oder selber Regie führen. Nicht mehr selber auf der Bühne zu sein. Ja, aber dann singe ich nicht mehr. Obwohl ich ja gewusst habe, ich muss das noch machen. Und irgendwie bin ich halt vielleicht gleich jemand, der kämpft. Hat jetzt das Kämpfen etwas gebracht? Sicher, ja, ich bin wieder auf dieser Bühne. Es ist ein gutes Theater. Es sind die besten Leute, die besten Dirigenten, Musiker, Sänger, Orchester, Regisseure, die kommen. Ja, will ich jetzt irgendwo an ein Provinztheater? Nicht, dass immer wieder und wieder und wieder gedrillt und besprochen mit anderen Sängern. Und bis jetzt ist es einfach so, dass ich halt noch dem Opernhaus bin.
Und das auch weit?
Mal, also für mich ist es einfach die einzige Möglichkeit, das zu machen, was ich auch will. Ich will auf der Bühne sein. Auch wenn's, ja, wenn es gleichzeitig widersprüchlich ist, weil ich ja eigentlich kaum komme in das Opernhaus. Mit Angst gefühle ja eigentlich auch leben.
Ständig, immer auch jetzt.
Also wenn ich jetzt ins Opernhaus reingehe, ja, wenn ich jetzt noch einen würde, jetzt zu einer Probe, dann kommen einfach so Angstgefühle, Unwohlgefühle. Ja, da bin ich mir froh, wenn ich wieder draußen bin.
Und wenn ihr aber wirklich drinnen seid und singt, dann ist...
Wenn ich im Stück innen bin, es ist da vorne, da noch eine auf der Bühne sein, dann muss ich mich ja quasi wie so konzentrieren auf verschiedene, so gut als möglich. Ein Dirigent, Regie, die Mitspieler auf der Bühne, Kostüme, je nachdem, wenn so ein Eis ist, mit, wo lang ist und dass man nicht drauf trampt oder was auch immer, dann hat es wirklich keinen Platz mehr. Und kaum bin ich dann wieder weg, muss ich raus.
Wenn die Stimme eben sein Instrument ist, dann ist etwas unausweichlich, dass mit der Zeit, wenn man älter wird, das ist vielleicht jetzt noch nicht der Fall, aber es kommt, dass die Stimme eben nicht mehr so trägt und nicht mehr die Flexibilität hat und einfach nicht mehr gut genug ist, für dass man davon leben kann. Besorgt euch das jetzt schon?
Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist vielleicht so, dass ich mal im Hintergedanken den Kopf habe, aha, ich werde ja jetzt dann auch 41 bald einmal. Ja, aber jetzt kann ich noch gut 20 Jahre, 25 Jahre singen, wenn ich mir Sorge gebe. Ich gehe weiter in die Gesangsstunde, das mache ich nach wie vor mit meiner langjährigen Lehrerin Heidi Wöllner-Hanser in Basel. Mit ihr arbeite ich seitdem, dass ich zurück bin von London, also doch schon 13, 14 Jahre. Und ihr vertraue ich, sie hat die Technik, die für mich gut ist. Und auf das vertraue ich. Und ich glaube, ich nehme es einfach vor zu. Mir ist wichtig, dass ich das singe, was die Stimme zur Zeit kann bringen kann. Also ich will nicht go Partien singen, die die Stimme einfach vielleicht kann. Für eine gewisse Zeit, aber nachher ist sie nicht mehr die Stimme. Mhm. Dann sage ich lieber nein. Und singen nichts. Das ist eigentlich so ein mein Credo, ja. Und vielleicht kann es ja sein, also dass ich dann halt mal sage, also Stimmunterricht oder Gesangsunterricht, so etwas zu vermitteln, könnte ich mir vorstellen, dass das im Alter auch noch könnte vorkommen, etwas weitergeben an Erfahrung oder ja. Oder eben vielleicht selber eine Regie führen, wer weiß. Also da bin ich sehr offen. Aber es macht mir nicht in dem Sinn Angst.
Und wenn ihr auf die Zeit jetzt zurückschaut, die ihr bis jetzt auf der Bühne seid und überhaupt auf eure bisherige Lebenszeit, was würdet ihr so als das Schönste, als das Glücklichste bezeichnen, was ihr erlebt habt?
Das Schönste oder Glücklichste jetzt auf Singen bezogen ist für mich, wenn ich das kann singen, wo ich mich im Moment gut fühle, sagt das eben ein bestimmter Komponist, und etwas kann vermitteln. Das muss nicht sein, dass mir nachher die Leute sagen, oh, es hat mich so berührt, das ist wunderschön. Aber wenn ich einfach das Gefühl habe, ich habe etwas können überliefern von dem, was der Komponist hat wollen, oder der Dichter, und der Dichter, muss man sagen, wenn es, ja, wo die Musik hat wollen. Da ist mein Ziel erreicht. Ich mache nicht einfach nur schöne Töne. Oh, die hat eine schöne Stimme. Das ist eigentlich für mich kein Kompliment. Eine schöne Stimme zu haben, da kann ich nichts dafür. Das ist mir so mitgegeben worden. Dann habe ich das Gefühl, ah, darum singe ich. Nicht, weil ich will, so viele möglich studiert habe und auf meinem Resümee die Partie und die Partie und die Komponist hat sie gesungen und die Liederzyklen, sondern ja, ich muss mich auch reinleben in das Ganze und reinschaffen in die Lieder oder in die Werke, die ich gerade studiere. Mhm. Dort bin ich so, nach einem Auftritt kann das gut sein, dann bin ich so erlöst. Das ist so das Gefühl. Dann habe ich das Gefühl, da bin ich wahnsinnig in dem Moment, wo gerade ist. Und nicht, aber gestern ist es besser gewesen, was ich gemacht habe. Oder ja, morgen ist auch noch. Das ist einfach gerade die Sekunde fast, ist das sehr lang.
DRS1 Menschen und Horizonte. Der Hans-Peter Gschwend hat mit der Opernsängerin Judith Schmid geredet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.